Herzlich willkommen hier im Kepler Salon. Unser Thema heute ist Let It Flow, digitale Kunstwerke und das Kunstsystem. Ich würde sagen, starten wir einfach los und schauen wir, wohin das Ganze fließen wird. Bei mir zu Gast ist heute Rosi Grillmeier. Ich werde sie euch und Ihnen dann noch genauer vorstellen. Vorweg ein paar organisatorische Infos. Der Dank an die Subventionsgeber, die es möglich machen, dass dieser Kepler-Salon bei freiem Eintritt stattfinden kann. Das ist die Stadt Linz und das Land Oberösterreich. Vor allem aber auch an die Freunde des Kepler-Salons. Das ist ein Unterstützungsverein. Und wenn Sie finden, das ist echt richtig gut, dass man da mindestens einmal in der Woche herkommen kann, nichts zahlen muss und das soll es auch weiterhin geben, dann lade ich Sie herzlich ein, auch ein Freund, eine Freundin des Kepler-Salons zu werden. 25 Euro im Jahr und Sie unterstützen dieses doch sehr, ja, schon sehr langlebige und wichtige Projekt, so wie ich denke. Herzliche Einladung auch, jederzeit an die Bar zu gehen, sich was zu holen. Da wird am Graben versorgt mit wunderbaren Getränken aus möglichst regionaler Herkunft. Bio, Weine, lauter wunderbare, gute Sachen gibt es da. Ja, und wie immer auch noch der Hinweis, es gibt ja vorher einen Infoteil. Danach sind Sie ganz herzlich eingeladen, in das Gespräch einzusteigen. Da bitte ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie gern was dazu anmerken möchten. Sie bekommen dann ein Mikrofon. Ich würde Sie bitten, da wirklich reinzusprechen. Es werden ja alle Veranstaltungen aufgezeichnet und kann man dann nachhören. Und da ist es schon sehr hilfreich, wenn man auch die Frage versteht und nicht nur die Antwort. Sonst wird das vielleicht etwas verwirrend und das wäre ja schade. Ja, mein Name ist Barbara Kremmer. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier moderieren darf. Ja, die Rosi Grillmeier ist Linzerin, lebt zurzeit in Frankfurt, ist ein bisschen weiter weg, in Frankfurt, weil sie da bei dem Notforum mitarbeitet. Mhm. Sie studiert zeitbasierte und interaktive Medien und Informatik in Linz und in Mailand hat sie das auch studiert. Mhm. Sie hat schon für die Ars Electronica gearbeitet, derzeit für das Notforum für Digital Arts. Ich denke, das wirst du dann noch ein wenig erklären. Das sagt vielen einmal noch nichts. Oder auch für die Unpainted Media Arts Fair. Auch so ein Begriff, der für mich war das völlig neu, aber ich denke, wir sind da genau beim Thema, nämlich genau bei dem Kunstbetrieb für digitale Kunst. Naja, und sie beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit den Mechanismen des Kunstbetriebes, mit den Kunstinstitutionen. Sie arbeitet mit Realtime-Processing und Datenvisualisierung. Das ist jetzt auch nichts, wo man gleich mal sagt, ja, völlig klar, so geht das. Wenn Picasso, der malt und ein Zeichner zeichnet und ein Schriftsteller schreibt, das ist alles irgendwie klar. Also das sind sicher so die Themen, um die es heute auch gehen wird. Wie ist es überhaupt verständlich und was machen denn die überhaupt? Und eins ihrer Projekte ist der Art Retriever. Der wurde vergangenes Jahr im AIC ausgestellt, ein sehr, sehr interessantes, spannendes Projekt, wo ich denke, wirst du uns auch noch was dazu
kann
zeigen.
Ich gerne.
Ja. Und sie hat als Schülerin schon mit ihrem Team gemeinsam die goldenen Vika beim U19 Festival Pre-Ars Electronica gewonnen. Das ist selbstverständlich gewesen, hoffentlich. Ja, die digitale Kunst ist für uns in Linz, denke ich, schon ein bisschen normal geworden. Da hilft das AEC und das Festival, das es jetzt schon wirklich, wirklich lange gibt und wo sehr viele Menschen einfach hingehen, ohne sich jetzt bewusst mit digitaler Kunst auseinandersetzen zu wollen, sind aber auch die hohen Höhenräusche, wo man wahrscheinlich in erster Linie hingeht, um da mit diesem Rad zu fahren oder Wasserspiele zu absolvieren oder die besondere Aussicht zu genießen. Aber es ist ja dann doch so, wenn man dann durchgeht, dann stößt man unweigerlich auf Kunstprojekte, auch im Bereich digitaler Kunst und da findet schon Auseinandersetzung statt. Also ich denke, das ist schon bis zu einem gewissen Grad für Menschen hier im Umfeld normal leer geworden als Kunstmedium. Was aber noch völlig offen ist, denke ich, und darum wird es auch heute gehen, ist, wie kann man als Künstler mit diesen Medien auch Geld verdienen, wie wird man wahrgenommen von einem Kunstbetrieb? Und darum soll es auch heute gehen. Wir haben auf der einen Seite die Thematik, Wenn man es jetzt nicht beim Höhenrausch erlebt oder im AEC, dann ist digitale Kunst vor allem im Internet, im Netz zu finden. Da ist schon die Frage, was ist denn überhaupt das Original, weil das kann man ja unendlich oft reproduzieren. Wem gehört denn das? Wie kann man das besitzen, wenn das da im Netz herumschwirrt und jeder kann darauf zugreifen? Das ist auch so eine Frage. Und dann die andere Seite ist ja der Kunstmarkt, den wir kennen, der ist, also den es halt gibt, wo wirklich dann Gemälde gehandelt werden und so weiter, der ist sehr, sehr elitär. Da braucht man super Kontakte zu Sammlern, zu Galeristen. Das ist ein sehr eingespielter Betrieb. Die Frage ist jetzt auch, wie da geht es eben darum, dass man Kontakte hat und nicht möglichst viele YouTube-Klicks, um da wahrgenommen zu werden. Die Frage ist jetzt, wie kann man da als mit der digitalen Kunst, kann man da Anschluss finden? Soll man da Anschluss finden oder entwickelt sich da ganz ein neuer Kunstbetrieb, ein neuer Kunstmarkt? Ja, und darum wird es jetzt gehen, aber um digitale Kunst an sich und wir werden sehen, wo uns die Reise heute hinführt. Und ich bitte dich jetzt mal zu starten.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Das war schon eine super Zusammenfassung eigentlich, die ich jetzt sehr gern noch mit Beispielen unterstreichen möchte. Also es kommt alles so ein bisschen vor. Ich fange mal einfach in eine Richtung an. Bitte einfach Zwischenfragen stellen, wenn es welche gibt. Ich habe mehr Content, als ich präsentieren kann in 30 Minuten. Und darum geht's einfach mal los und dann schauen wir. Also ich präsentiere einerseits mit diesem Pinterest-Board. Das schaut einmal von Anfang ein bisschen unübersichtlich aus. Es sind einfach alle möglichen Links zu dem Thema, die ich gefunden habe. Und da werde ich einfach so nach und nach welche raussuchen. Dieses Pinterest-Board steht dann auch nachher noch zur Verfügung, falls das jemand anschauen möchte, weil wir kommen sicher nicht zu jedem Link. Okay, dann nochmal gleich zur ersten Frage, wie es eben schon geheißen hat, digitale Kunst ist ja in Linz schon bekannt. Einerseits natürlich wegen dem Ars Electronica Center und digitale Kunst gibt es ja auch schon sehr lange eigentlich. Also so in der Museumswelt, in der Kunstwelt ist sie halt so allgemein, in allgemeinen Museen, jetzt nicht in elektronischen Museen, erst seit so circa 10 Jahren wirklich im Kommen, wirklich präsent. Und man kann sich aber anschauen, wie lange es diese Art von Kunst, diese digitale Kunst eigentlich schon gibt. Da gibt es dieses DAM, Digital Art Museum. Das ist von einem Galeristen in Deutschland ins Leben gerufen worden. Das ist eine Übersicht, wie lange es digitale Kunst schon gibt. Da sieht man eine Timeline zum Beispiel. Die geht zurück bis in die 60er Jahre. Also in den 60er Jahren ging es schon los mit künstlerischen Arbeiten, die irgendwie am Bildschirm stattfinden und irgendwie mit Nullen und Einsen zu tun haben. Und das ist eine ziemlich interessante Aufschlüsselung. So, nur diese DAM-Galerie ist halt eine der wenigen, die wirklich diese Geschichte mitbringt und präsent macht. Viele andere Galerien greifen das jetzt so als Hype auf, so boah, digitale Kunst, was komplett Neues sozusagen. Inzwischen ist diese digitale Kunst schon so im Internet angekommen, dass sie eigentlich, also die Projekte, die momentan neu gemacht werden, ohne Internet gar nicht mehr existieren könnten. Das heißt, manche Künstler behaupten sogar schon, das Internet ist überall vorhanden, dass es eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Also das Internet ist schon die Voraussetzung dafür, um Kunstwerke zu machen. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich da gleich ein paar Beispiele. Das eine ist von Raphael Rosendahl. Raphael Rosendahl ist ein Künstler, der auch momentan sehr gehypt wird in der Kunstwelt. Was Raphael Rosendahl macht, ist, er verkauft Webseiten. Also er programmiert eine Webseite und die wird dann zum Verkauf gestellt. Da gibt's hier den Link zu seiner Seite. Das ist zum Beispiel der Times Square in New York, den er vor kurzem bespielt hat mit einer seiner Webseiten. Wenn man da schaut, Websites, gibt es ganz viele, die machen alle unterschiedliche Sachen. Also es ist eigentlich nur so eine kleine Applikation, die was tut, wenn man draufklickt. Die wird inzwischen schon am Kunstmarkt verkauft. Ist natürlich nach wie vor für jeden frei verfügbar. Nur im Source Code der Website steht dann drinnen, wem die gehört. Das hat er, glaube ich, 2008 zum ersten Mal gemacht und es war ein total revolutionäres Konzept, irgendwie Dinge zu verkaufen, die eigentlich jeder zur Verfügung hat. Online. Und Raphael Rosendahl sagt aber auch, es kommt ihm eben, es ist für ihn nicht wichtig, dass es digital ist, dieses Werk. Das sieht man ganz gut an einem Beispiel. Einer seiner Seiten heißt Broken Self. Die macht genau das. Und zerspringt er. Und einmal hat er diese Arbeit in einer Galerie gezeigt und seine Galerieversion der Arbeit war die: Flaschen, eine Wand und die Leute sind dazu aufgefordert worden, diese Flaschen gegen die Wand zu werfen. Also für ihn ist es sozusagen, in seiner Sicht ist es sozusagen dasselbe, ob das jetzt online im virtuellen Raum passiert oder im realen Raum. Und weil sozusagen die Tatsache, ob es virtuell oder digital ist, nicht mehr wichtig, real oder digital ist, nicht mehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Genau. So, dann gibt es noch viele Künstler, die sich auch diesem digitalen Kunst im Internet bedienen. Ja? Das ist ganz unterschiedlich. Ich kann einmal da bei der letzten Online-Auktion, die stattgefunden hat, für Kunst, für Raphael Rosendahl Kunst, die war Pedals On, hat die geheißen. Genau. Das ist eine Online-Aktion gewesen, also inzwischen finden ja auch Kunstaktionen, ist es auch nicht mehr so State of the Art, da in einen Raum zu gehen mit einem Hammer und so Nummernschilder hochzuhalten, sondern die werden so wie ähnlich wie auf eBay online abgehalten. Und hier ist zum Beispiel eine seiner Webseiten verkauft worden. Schauen wir, ob es da steht. Oder ob der Preis geheim gehalten wird. Okay, Online-Bidding for this work ended. Leider kann ich es dann nicht sagen, wie viel die Arbeit wert war. Diese Arbeiten sind jetzt nicht so im Bereich von Picassos, die ja um die 10 bis 100 Millionen verkauft werden. Das ist mehr so im 10.000 bis 50.000 Bereich zur Webseite. Genau. So, um ein bisschen weiter zu gehen, wie weit ist diese digitale Kunst sozusagen schon, von der wir da sprechen, die jetzt so in die Museen wandert? Da gibt es ein sehr interessantes Zitat von der Institution Rhizome. Rhizome ist in New York zu Hause und die sind seit 1996 damit beschäftigt, digitale Kunst, die nur im virtuellen Raum stattfindet, zu sammeln und zu katalogisieren. Also das ist sozusagen das erste Online-Museum, also ein Museum, das wirklich nur mehr virtuell stattfindet. Das ist die Rhizome Art Base. Und einer dieser Rhizome Art Base Betreuer hatte Folgendes gesagt. Genau, Art on the furthest reaches of technological experimentation. Also das ist die Art von Kunst, die gesammelt wird. Das ist inzwischen momentan, was gesammelt wird, die digitale Kunst, die im Internet stattfindet und bei der es gar nicht mehr wichtig ist, dass das Internet dabei ist, weil es sowieso ein Faktor ist, den man sich nicht mehr wegdenken kann. Okay, ja, so viel einmal zu Kunstwerken im Internet und jetzt geht's mal weiter. Okay, wie hier schon steht, digitale Kunst gibt es circa seit den 1960er Jahren. Seit 10 Jahren circa ist es sicher sozusagen, dass sie die digitale Kunst bewährt. Also es ist sicher, Computer ist nicht nur so eine Modeerscheinung, irgendwie gibt es jetzt schon länger. Und das Internet gibt es auch schon länger und demnach wird wahrscheinlich diese Kunst, die momentan eben nur mehr online stattfindet, auch irgendwann kulturelles Erbe sein und gesammelt werden müssen. Jetzt stellt das Museum, das momentan eben die Aufgabe hat, kulturelles Erbe zu sammeln, vor eine neue Herausforderung, nämlich wie kann man was sammeln, was nur eben aus Nullen und Einsen besteht, also was man nur im Internet verfügbar hat, beziehungsweise wie kann man sowas ausstellen und ist es überhaupt notwendig, so eine Kunst in einem realen Raum auszustellen? Und man könnte auch sagen, okay, diese Art von Kunst, zum Beispiel diese Webseiten von Raphael Rosendahl, sind rund um die Uhr immer online für jeden verfügbar. Jeder kann da hinschauen. Was hat jetzt sozusagen für einen Sinn, dass man das in ein Museum reinstellt, wo man es zeitlich und örtlich begrenzt? Genau. Und da gibt es, den Versuch gibt es natürlich, trotzdem. dass man diese Kunst, also der Schritt Nummer eins, okay, Museum weiß jetzt, digitale Kunst soll ins Museum. Wie macht man das? Es gibt inzwischen Startups, die digitale Kunst für das Museum in Rahmen hängen. Das ist zum Beispiel Framed. Die generieren sozusagen digitale Bilderrahmen, in denen diese Kunst dann ausgestellt werden kann im Museum, damit man es wieder so hat, wie man es schon gewohnt ist. Man kann sich diese Kunst dort anschauen, nachdem man eben brav Eintritt gezahlt hat, ins Museum gegangen ist sozusagen. Das ist eine Idee.
Frage.
Ja? Das ist ein elektronischer Bildschirm, der zum Beispiel animierte GIFs abspielt, die man sonst im Browser anschauen würde, oder YouTube-Videos. Die kann man dann hier auf diesem Screen anschauen. Genau. Akku gibt es wahrscheinlich auch. Genau, also Arbeiten wie zum Beispiel, das bringt mich gleich auf eine Arbeit von Petra Cartwright. Petra Cartwright ist eine Künstlerin, die YouTube-Videos macht. So, wo haben wir das? Ah ja, hier. Genau, also Petra Cartwright ist eine inzwischen bekannte Künstlerin in New York, die YouTube-Videos produziert und diese YouTube-Videos dann auch verkauft. Und die hat auch ein sehr interessantes Konzept, was die den Preis für ihre YouTube-Videos betrifft. Der Preis steigt anhand der YouTube-Klickzahlen. Also genau das, was vorher eben angesprochen worden ist, genau das gibt's schon, dass eben der Preis für Kunstwerk anhand von der Beliebtheit auf YouTube gemessen wird. Das YouTube-Video hat jetzt um die 27.000 Klicks und man könnte so rechnen, so pro Klick 1 Euro für den Sammler, der das gekauft hat. So, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, wo war ich vorher? Das letzte war Rhizome und dann
Frame.
Genau, Framed, die eben versuchen, diese Kunst wieder auf den Bildschirm zu bannen. So, das ist jetzt eine Methode, um den Museen diese digitale Kunst gut verkaufen zu können. Eine andere Version, wo es mehr in Richtung Sammeln geht, ist diese. Sedition ist eine Online-Galerie, die sich ein sehr spannendes Marketingkonzept überlegt hat. Sedition fragt Künstler und Künstlerinnen, ob sie ihre Werke als Online, als GIF zur Verfügung stellen können. Also die fragen zum Beispiel Künstler wie, wen haben wir da unten, Tracy Emin zum Beispiel, oder Shepard Fairey, also Street Artist Künstler zum Beispiel, dass sie GIFs produzieren, also animierte GIFs, die dann verkauft werden können über diese Plattform, zum Beispiel Damien Hirst für 16 Euro. Der Grund, warum dieser eine Damien Hirst so billig ist, ist, weil er in einer Limited Edition verkauft werden kann. Diese Limited Edition ist, also es gibt 10.000 Kopien von diesem JPEG-Bild. Dieses JPEG-Bild gibt es nur online. 10.000 können um 16 Euro verkauft werden. Jede andere Kopie ist sozusagen illegaler Besitz von einem Kunstwerk. Es ist, Sedition wirbt damit, dass es sozusagen ein Einstieg ist ins Kunstsammeln. Also für junge Leute, die an GIFs interessiert sind, die an Kunst, die irgendwie glauben, mit Kunst sammeln kann man recht viel Geld verdienen und berühmt werden und so. Also nicht berühmt werden, nicht, aber viel Geld verdienen. Die können halt einmal anfangen, indem sie solche animierten GIFs sammeln und denen halt für jede Ausgabe dieser JPEG-Kopie 16 Euro zu zahlen. Genau. So, das war ein kleiner Ausflug in das Verkaufskonzept von Sedition. Dazu gibt es natürlich gleich mal ein Kunstwerk, das ein bisschen auf die Probe stellt. Kim Asendorf und Ole Fach sind zwei Künstler, die digital, also im digitalen Raum arbeiten sozusagen. Und die haben Folgendes gemacht. Sie haben GIFs generiert, auf denen je nach Preis, den sie dafür verlangen, Punkte sich im Kreis drehen. Also je weniger Punkte, desto exklusiver und desto mehr verlangen sie für ein GIF. Das billigste liegt momentan bei 3 Euro. Je mehr insgesamt gekauft werden, desto höher steigt halt auch der Preis. Man sieht dann unten, sie belohnen ihre Sammler sozusagen damit, indem sie unten den Namen zur Verfügung stellen. Also unten steht eben der Name des Käufers, des Besitzers dieses GIFs. Und das geht halt ganz weit rauf, also da wird es dann langsam teurer und das Teuerste ist eben schon bei 3.000, da dreht sich dann nur mehr dieser Punkt da im Kreis. Es funktioniert tatsächlich, also man sieht hier zum Beispiel, hat schon jemand knappe 200 Euro für dieses Gift bezahlt. Also man muss bedenken, wenn man sich das jetzt anschaut, dann schaut man sich das Kunstwerk eines Sammlers an, also das gerade im Besitz eines Sammlers ist. Ja. Frage, ja? Das ist das Kunstwerk. Also das wird generiert. Das ist eines in dieser Edition von GIFs. Also insgesamt sind es, ist es eine Edition von 1024 GIFs, die verkauft werden. In dieser Arbeit namens gifmarket.net. Ja, also dadurch, es ist auch ein super Zeitpunkt, jetzt in digitale Kunst zu investieren, weil wer solche Ideen hat, jetzt gerade kann irrsinnig viel Geld damit machen, wie man sieht. Genau, also soweit zu den Verkaufskonzepten.
Was kauft man eigentlich? Kauft man den Eindruck auf dem Bildschirm oder kauft man den Quellcode? Was ist sozusagen die reale Ware? Oder das reale Kunstwerk, das dahinter ist? Denn Sie können ja mit einem anderen Quellcode war genau dieselben Punkte produzieren.
Genau. Das ist gerade so eine ziemlich interessante Frage am Kunstmarkt, also die auch auf so Messen wie zum Beispiel bei dieser Unpainted Media Art Fair, wo ich letztes Jahr gearbeitet habe, ist das diskutiert worden. Was ist jetzt dieses Kunstwerk, das man eigentlich kauft? Weil wenn man einen Quellcode kauft, dann ein Quellcode ist einmal an sich was dazu da ist, um vervielfältigt zu werden. Das ist sozusagen ein Blueprint von dem, was man dann unendlich oft wiederholen kann. Wenn man jetzt also diesen Quellcode kauft, dann kauft man eigentlich auch wieder was unendlich oft, was dazu da ist, dass es vervielfältigt wird.
Aber ich sehe den Quellcode sozusagen wie das Manuskript eines Schriftstellers. Mhm. Also sozusagen da ist das eigentliche Kunstwerk des Schriftstellers besteht darin, seinen Quellcode, sprich Buchstaben, aufs Papier zu bringen. Und es entspricht natürlich dem nicht hundertprozentig, aber immerhin kann man diesen Quellcode in einen Speicher eines Computers bringen und der hat dann einen Maschinenalgorithmus, der das
in eine Folge
übersetzt.
Genau, man kauft die Rechte an diesem Quellcode sozusagen. Also, dass man den besitzen darf. Was daran neu ist, jeder, der sich jetzt dieses bei Sedition, jetzt haben wir uns dieses Bild von Damien Hirst angeschaut, dadurch, dass es hier auf meinem Bildschirm ist, ist es schon in meinem lokalen Speicher. Also bin ich eigentlich theoretisch schon Besitzerin von diesem Bild, weil das gerade lokal auf meinem Rechner gespeichert ist. Also das ist sozusagen neu. Nur wenn ich jetzt ein Buch lese, also das Manuskript von einem Film gehört mir ja nicht sozusagen, dadurch, dass ich den Film angeschaut habe. Das ist so eine neue...
Das wäre dann sozusagen meine Anschlussfrage gewesen. Genau. Wenn ich das lade, stelle ich ja schon sozusagen das Kunstwerk.
Genau, das ist die momentane Lage sozusagen.
Indem ich es mir ansehe und nicht unbedingt dann nachher lösche aus dem Speicher.
Cache-Speicher,
bin ich ja schon sozusagen Besitzer dieses Quellcodes und habe das Kunstwerk gestohlen.
Sozusagen, genau. Es ist so, wie wenn man ein YouTube-Video sich anschaut, das schon im Besitz von einem Sammler ist, wie das vorher. Das haben wir eigentlich auch gerade gestohlen, wie wir es angeschaut haben. Nein, es ist ausdrucksweise. Genau, das bringt mich auch auf ein anderes interessantes Beispiel von Casey Rears. Casey Rears ist ein, ursprünglich war er als Programmierer bekannt, weil er eine Plattform geschaffen hat, die international jetzt sehr vielfältig verwendet wird. Processing ist eine Programmiersprache, die auf Java basiert und mit der sehr viele dieser digitalen Kunstwerke programmiert werden können. Und Casey Rears hat ursprünglich, wie er noch an diesem Open Processing an Processing gearbeitet hat, alle seine Werke, die er damit programmiert hat, mit Open Processing, also mit Processing auf die Plattform Open Processing gestellt. Also die Arbeiten, die Sie hier sehen, sind alles digitale Kunstwerke, die programmiert sind. Also das ist zum Beispiel Datenvisualisierung oder algorithmische Kunst, die man hier sieht. die hat er sich ausgedacht und es entstehen dann zum Beispiel solche Bilder. Wir lernen diese Programmiersprache auf der Uni und da ist es ganz natürlich, dass man da jetzt mal auf Open Processing geht und sich irgendeinen Code anschaut von jemandem, der das schon recht gut kann. Also wenn man jetzt, ich hoffe, das Java-Plugin ist da, aber ich klicke mal kurz rein. Genau, also das sind so Beispiele jetzt auf Open Processing, da kann man sich anschauen, einerseits die Arbeit, das ist eben so ein digitales Programm und daneben sieht man den Code, mit dem das geschrieben worden ist, damit man sich das abschauen kann und selber lernen kann. Okay, kannst du es leider nicht aufmachen, aber worauf ich hinaus will, ist folgendes, während Casey Riss da jetzt nur auf Open Processing seine Sketches gezeigt hat, war es ganz normal, dass man sich diesen Source-Code runterkopieren kann, ihn verändern kann, damit arbeiten kann. Also ich habe die zum Beispiel auf meinem Rechner nur gespeichert. Inzwischen ist Casey Riss aber durch diese Arbeiten schon ein bekannter Künstler, digitaler Künstler, der auf der Bitforms Gallery vertreten ist. Die Bitforms Gallery ist in New York und vertritt eben Künstler, die genau solche Arbeit machen, und versucht, die eben auf dem Kunstmarkt zu etablieren. Seit jetzt Casey Riss auf Bitforms als Künstler präsentiert wird, darf man sich seine Source-Codes nicht mehr kopieren. Weil jetzt sind sie Kunstwerke. Jetzt werden sie verkauft. Jetzt zahlen Leute 10.000 Euro dafür, um einen Casey Riss zu besitzen. Also das sind jetzt dieselben Arbeiten sozusagen, die er vorher auf Open Processing gestellt hat. Inzwischen sind die hier auf dieser Online-Galerie zum Verkauf angeboten. Und jetzt ist halt der Unterschied, ich habe jetzt noch den Source-Code davon auf meinem Rechner, weil es ja irgendwann einmal nur so ein Projekt war, das man verändern hat können. Jetzt, wo es verkauft wird, kann es jemand kaufen, besitzen, aber darf diesen Source-Code eben nicht mehr verändern. Also das ist gerade so eine Frage, die gerade im Raum steht. Was ist da jetzt die Lösung dafür? Sozusagen, muss ich jetzt die alle löschen, weil inzwischen ist er Künstler und man darf es nicht mehr verändern? Oder? Genau. Okay, das war Casey Riss. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, um das zu unterstreichen, um nochmal kurz zurückzukommen zum traditionellen Kunstsystem, mit dem es eigentlich losgegangen ist. Und digitale Kunst ist sozusagen an der Schwelle, dass es integriert wird da rein. Könnte man sich vielleicht so anschauen, wie es bei früheren Kunstformen so gelaufen ist, ihre Integration in das Kunstsystem. Also wenn man, da habe ich hier so ein kleines Bild zusammengestellt, von einerseits die erste Arbeit ist von Yoko Ono. Das ist ein weißes Schachbrett und es war eigentlich in den 60ern Teil der Performance Played by Trust. Und die ist eben verwendet worden in einer Performance. Als dann Performance sozusagen auch ins Museum gekommen ist, war natürlich auch die Frage, okay, wie stellt man denn Performance aus? Meistens als Dokumentation. Und wie verkauft man jetzt Performance, war dann die nächste Frage vom Kunstmarkt. Ja, man schaut sie, entweder man verkauft die Dokumentation oder man schaut sie an, was ist so als übergeblieben von diesem, also als Artefakt sozusagen noch von dem. Und somit wurde dieses Brett verkauft um 1,6 Millionen als Relikt sozusagen von dieser Performance von Yoko Ono. Ähnlich diese Performance, damit jetzt nichts keine falschen Zahlen sage, also es war eine Performance, die dann Henry Moore hat dann eine Skulptur aus dieser Performance gemacht und die ist dann auch um knapp 8 Millionen verkauft worden. Ein bisschen eine neuere Erscheinung von dem Ganzen ist Banksy, der Street Art Künstler, der so vor 10 Jahren eben eher nur so aufgetaucht ist, weil er an irgendwelchen Plätzen in London zum Beispiel Graffitis hinterlassen hat, so als Kommentar für die Gesellschaft. Und inzwischen verkauft er auch seine Bilder in Galerien, zum Beispiel eben dieses hier um 1,5 Millionen als diese Arbeit, die eigentlich im öffentlichen Raum war, jetzt auf einer Leinwand. Genau, also das sind so jetzt historische Beispiele davon, was passiert, wenn jetzt eine neue Kunstform sozusagen ins Museum integriert wird und vom Kunstmarkt entdeckt wird. Und das ist das, was sozusagen jetzt auch gerade mit der digitalen Kunst passiert. Und jetzt versucht man natürlich auch da zu fassen, wie kann man denn sowas, ja, wie kann man sowas vermarkten, ist eigentlich die Frage. Und da hat es auch einen Kommentar dazu gegeben. Ich habe mir so auch im Kopf, also es geht darum, how can you sell something that is impossible to own? Also wieder die Frage, wie besitzt man YouTube-Video und wie kann man das weiterverkaufen? Wie kann man möglichst viel Gewinn draus machen? Momentan sind es die Künstler, die eben die innovativsten Ideen dabei haben. Zum Beispiel gibt es da zwei, die ich noch erwähnen möchte. Neben der Künstlerin Petra Cartwright, die eben YouTube-Videos erfolgreich verkauft, oder Kim Asendorf und Ole Fach, die GIFs erfolgreich verkaufen, gibt es nur die zwei Künstler Jonas Lund und Paolo Cirio, die ich gerne erwähnen möchte. Jonas Lund hat analysiert, welche Art von Kunst gut angekommen ist im letzten Jahr, welche Kunst hat sie gut verkauft und speichert von diesen Kunstwerken, die sie gut verkauft haben, alle Daten. Was war das Material, was war der Inhalt, was war, also wie hat was betitelt, wie oft was ausgestellt, wie ist verkauft worden. Und daraus generiert er dann automatisch die Vorlage für neue Kunstwerke. Und dieser Algorithmus hat ihm zum Beispiel ausgespuckt diesen Titel und Material Crashed Motorcycle. Dann hat er das gebaut. Oder er hat ausgestellt, der Titel, der ihm eben automatisch generiert worden ist aus allen erfolgreichen Kunstwerken aus dem letzten Jahr, war dieser, Black Sunday Satyr. Und es war das Material war Ping Pong Table Behind Non-Reflective Glass. Und das hat er dann eben auch nachgebaut. Ebenso dieses hier. Cheerfully had Sender Selfish Coconut Soap 7 Minute 50 Seconds Video Loop. Also ein Video in Kokosnussseife. Es ist erfolgreich ausgestellt worden und ist auch schon verkauft worden auf Auktionen wie Pedals On zum Beispiel, also so Online-Auktionen. Genau. Er hat die Transmediale, die war jetzt gerade in Berlin, das ist ein Festival für Medienkunst, digitale Kunst und da hat er eine ganze Ausstellung kuratiert aus genau solchen Werken. Die ja nur, also perfekten Kunstwerken sozusagen, die müssen perfekt sein, weil ihre Vorgänger, die genau demselben Schema entsprechen, mit denen hat man viel Geld verdienen können. So. Also wieder so als Rezept zum, wie man Geld machen kann mit digitaler Kunst momentan. So. Genau, und Paolo Cirio, das ist übrigens der bei der letzten Ars Electronica die Golden Nika gewonnen hat für Interactive Arts. Für sein Projekt Loophole for All, das gezeigt hat, wie man am besten Steuern hinterziehen kann. Und das veröffentlicht hat sozusagen als Template, wenn Sie mit Ihrer Firma auch gerne Steuern sparen wollen, dann füllen Sie bitte folgenden Bogen aus. Genau. So ist das. Und jetzt arbeitet er gerade an einem neuen Kunstmarkt. Also er stellt gerade einen komplett neuen Kunstmarkt zusammen mit neuen Geldgebern, mit neuen Möglichkeiten, wo man sich eine ganz neue Stellung arbeiten kann. Lassen wir den alten Kunstmarkt weg und machen einen neuen. Und eine Idee hinter diesem Projekt, Art Commodities heißt das, ist, er generiert ähnlich wie Jonas Lund immer wieder neue Kunstwerke und schmeißt die auf den Kunstmarkt. Weil inzwischen gibt es ja schon Online-Galerien, sowas wie eBay, also so Kunst-eBays gibt es inzwischen schon. Generieren wir ein neues Kunstwerk, schmeißen es rein, schauen wir, ob es erfolgreich wird. Wenn es erfolgreich wird, cool, ich habe Geld verdient damit. Wenn es nicht erfolgreich ist, dann ja, generieren wir das nächste, stellen das nächste aufs Kunst-eBay sozusagen. Und so hat er eigentlich diesen Prozess automatisiert, Kunstwerke zu machen und kann eigentlich, nachdem er diesen Algorithmus geschrieben hat, schaut eigentlich nur mehr zu, wie seine Kunstwerke sozusagen auf dem Kunstmarkt landen. Okay, sie sind angekommen, nein, sie sind nicht angekommen. Okay, ich habe so viel, 10.000 Euro damit verdient. Nächstes, so. Und mit diesem Startkonzept wird eben jetzt ein neuer Kunstmarkt generiert. So, das war jetzt das letzte Beispiel in die Richtung. Es gibt noch einige mehr, aber ich würde eher mal fragen, ob es Fragen gibt.
Mhm. Ja. Ich würde ganz gerne weg von der Vermarktung hin zur Entstehung von diesen Kunstwerken. Sie Sie haben gesagt, es gibt also ein eigenes Generierungsprogramm für diese Kunstwerke. Mich interessiert, wie funktioniert denn das eigentlich? Wird das mit Makros gemacht? Sieht man mit jedem Schritt, was am Bildschirm passiert? Also man braucht nichts schreiben, keinen Code schreiben, gar nichts. Sondern gibt es da irgendwelche Vorlagen? Ich nehme an, man taucht den Pinsel in Rot und wie funktioniert das? Kann man das überhaupt noch nicht richtig vorstellen?
Ich kann einmal so eine... Da gibt es ein paar Beispiele, die ich da jetzt herzeigen könnte, wo der Jonas Lund zum Beispiel seine Ideen herkriegt und das dann sammelt in ein neues Programm. Eins davon ist zum Beispiel Artsy.net. So, also Artsy.net ist eine Seite, die versucht, alle Künstler und Künstlerinnen, die jemals ausgestellt haben und jemals Kunst verkauft haben, zu sammeln und miteinander zu vernetzen. Und die dann auch zu sortieren nach Wichtigkeit. Die sind jetzt mehr darauf ausgelegt, einen Vernetzungsalgorithmus zu schaffen, auf das komme ich später nochmal. Und dazu vergleichen gibt es noch eine zweite. Mutualarts.com, das war die Website, die ich verwendet habe für dieses Arts Electronica Projekt letztes Jahr. Die machen so richtige Rankings bei Künstlern. Die schreiben hier zum Beispiel The Top 1000 Artists, also die besten Künstler. Und da gibt es eben, das wird auch aufgeschlüsselt, wie entstehen diese Top 1000 Künstler. Also der Beste, wundert man sich nicht, Pablo Picasso zum Beispiel, Andy Warhol, ist eben auch einmal so zusammengefasst worden durch alles, was die verkauft haben, was die produziert haben. Gibt es so eine Kennzahl, wie toll und erfolgreich dieser Künstler ist, und der wird dann so schön eingereiht, und jeder Künstler, jede Künstlerin hat einen eigenen Index in dieser Reihung, und so kann man dann zum Beispiel als Sammler, Sammlerin auch nachschauen, in wen man investieren sollte. Und geht es zum Beispiel davon aus, dass Jonas Lund, wie er überlegt hat, diese Makros, die Sie erwähnt haben, ich glaube, er hat zum Beispiel einfach geschaut, okay, das sind die Top-Künstler, die es gibt, schauen wir mal rein, was sie gemacht haben. Und machen dasselbe sozusagen.
Ja, wie
funktioniert das? Man kann zum Beispiel sagen, man sagt, so reine Idee jetzt, vielleicht hat irgendwer andere Idee, dann könnte man gleich mal ein neues Kunstwerk generieren draus. Ja, also eine Idee könnte zum Beispiel sein, man schaut sich an, in dieser Indizes, was waren die erfolgreichsten Künstler des letzten Jahres, und dann sagt man, okay, mit welchem Kunstwerk sind die bekannt worden, und speichert sich dann automatisch raus, okay, das war der Titel. Sagen wir mal, hat 100. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Der einzige Unterschied...
Einfach mal irgendwas herzeigen.
Ja, genau. Also das ist jetzt mein weißer Hintergrund. Okay, jetzt sagen wir, wir wollen ein... Was ist ein Malevich? Weißes Quadrat auf weißem Grund zum Beispiel. Es ist jetzt keine neue Idee, aber... Also doch. ja. Den Code selber kann ich leider nicht größer machen. Kann man es größer machen? Nein, keine neuere Version. So, ich zeichne Ihnen jetzt einen perfekten Kreis. Ohne Bleistift. Okay. So, jetzt aber. Jetzt haben wir eine Größe von. So, jetzt habe ich gerade das ist jetzt meine Leinwand. Die ist so groß. Und jetzt machen wir eine. Machen wir jetzt direkt. Sagen wir, genau in der Mitte vom Bild soll der Kreis entstehen. Und er soll so groß sein. So, fertig. Ich finde nur eine Online-Galerie und das stelle ich dann rauf und dann. Also das ist nur sozusagen ein neuer, was nicht, ein neuer Ort vom Bleistift. Ich könnte ihn jetzt versuchen zu verkaufen und dann könnten Sie ihn kaufen. Wir könnten es probieren, gerne. Hätte ich nichts dagegen.
Also ich glaube, also das ist ja eine Diskussion vielleicht, die ja Kunst schon immer begleitet. Also wo beginnt Kunst ab? Also wo ist jeder, was kann jeder kritzeln und machen? Ist es dann schon Kunst bis zu dem, was ist dann Kunst, was verkauft wird oder was ist dann kommerziell und ist deswegen nicht mehr Kunst? Also diese Abgrenzung, die es betrifft, ist sicher digitale Kunst genauso wie ja ein Gemälde, das ein Dreijähriger schon machen kann, sobald er einen Stift halten kann. Also das, ich glaube, die Frage ist wieder eine andere. Ja. Das sind halt, ich denke, andere Medien abseits von Stift und Bleistift oder Ton, den ich forme. Mhm. Warten Sie mal ganz.
Es geht ja eigentlich um die Generierung dieser Kunstwerke. Mhm. Ich komme ja eher aus der Computerbranche. Ich weiß also, von was ich spreche. Es ist ja normalerweise ganz einfach und trivial, in Photoshop ein Kunstwerk zu produzieren. Sie haben aber ein besonderes Programm erwähnt, das wirklich leichter offensichtlich zu bedienen ist. Und da hätte mich interessiert, wie funktioniert so ein auf diese Kunst zugeschnittenes Programm?
Ich meine jetzt, wie dieses Processing.
Wie schaut denn so ein Programm aus, das also für die digitale Kunst speziell produziert worden ist?
Also ist es überhaupt so, dass wie ihr Photoshop habt, damit die Bilder bearbeitet, gibt es dann
auch Programme,
damit die solche Webseiten generieren, wie man es vorhin gesehen hat? Oder,
das wäre also das Tool, das wäre zum Beispiel einfach die Programmiersprache, die da dahinter steht.
Aber es gibt kein Programm, das ich jetzt irgendwo kaufen kann? Oder?
Nein, weil es ist eher so, man arbeitet mit dem Medium, das vorhanden ist, mit dem man gerne arbeiten möchte. Also es ist ein totaler Unterschied, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Bild zeichne oder ob ich eine Skulptur mache, ist ein Unterschied, ob ich jetzt HTML programmiere oder eine andere Programmiersprache, weil ich ganz andere Dinge damit machen kann, ob ich jetzt Hardware zum Beispiel vernetzt miteinander oder ob ich jetzt ein YouTube-Video mache, das hat ja wieder überhaupt nichts mit Programmierung zu tun. Das ist eigentlich nur das Nutzen von sozialen Medien als
ja, YouTube selbst ist sicher keine Kunst, aber bitte, machen wir weiter.
Ich hätte mir eine Frage gehabt, und zwar, weil du gesprochen hast von dem, dass jetzt da ein neuer Kunstmarkt quasi entsteht, ob es da Bestrebungen gibt, die Probleme vom alten Kunstmarkt hinter sich zu lassen, dass eben nur sich der Künstler auf einen Markt stellen muss und schauen muss, dass er seine Kunstwerke verkauft, damit er überleben kann und eher dann am Anfang ziemlich viele Probleme hat und nur ein gewisser kleiner elitärer Kreis davon leben kann und viele, die in prekären Verhältnissen sind, ob es da irgendeine Richtung gibt, dass man im Digitalen diesen Kunstmarkt umkrempelt und man immer so abhängig ist von dem, was man verkauft. Weil bis jetzt haben wir nur die Seiten eben gehört, wie wer was gut verkaufen hat können.
Und ich glaube, das ist ja das, worauf ich hinaus will, also dass es ziemlich schwierig ist, dass es eben so eine Institution ist, die sich jetzt ausweitet auf den digitalen Bereich. Und was momentan, was ich noch super finde, die digitale, also das Internet ist momentan noch sehr demokratisch. Man hat Zugang zu sehr vielen Sachen und das muss man jetzt nutzen sozusagen. Und es kann aber sehr gut sein, dass jetzt also dieser demokratische Zugang zu Kunst im Internet, wie er jetzt nur ist, sich bald mal verändert in Richtung Institutionen online. Also du musst zum Beispiel Eintritt zahlen für jedes Kunstwerk, das du anschauen möchtest. Das wäre eben genau diese Tendenz wieder in Richtung elitäres Kunstsystem, das jetzt schon im Gange ist. Also ich muss sagen, ich stelle sehr gerne solche Künstler vor, die das Ganze in Frage stellen und so ein bisschen drüber stehen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass sie das auch ausweiten wird auf dem digitalen Bereich.
Also ja, aber was du vorher gesagt hast, eben im Sinne von das Kunstwerk ist einfach online gestellt worden und irgendwann wollen es so viel Leute und kaufen es nicht viel Leute und dann ist es nicht viel wert und wenn ich das dann quasi runtergeladen habe oder was auch immer, dann bin ich quasi jetzt anscheinend im illegalen Besitz, weil ich hätte zwar ein sollen dafür, weil jetzt ist es ja umso mehr und umso
genau,
mehr. Genau. Es gibt ja eben Gegenströmungen, die eben Creative Commons oder so, dass man genau. eben allen zur Verfügung stellt und jeder sich aussuchen kann, ob er dafür was geben will oder nicht. Und da würde es mich interessieren, wie du solche Konzepte mitverfolgst und dazu stehst.
Mhm. Die finde ich ziemlich interessant, vor allem auch, weil ich habe eine Galeristin für so digitale Kunst kennengelernt bei dieser Unpainted Messe für digitale Kunst und die hat irgendwie, die habe ich zuerst irgendwie auch nicht so wirklich ernst genommen, weil man dachte, das ist eben eine, die gleich an erster Front ist, wenn es darum geht, die neue Kunstform irgendwie einzugliedern und Geld rauszuholen. Und die hat aber dann gemeint, es ist irgendwie der Begriff Besitz ist nicht mehr zeitgemäß. Also wie kann man was besitzen, was online existiert? Es ist eher was alle gehört. Wo das neue Konzept von Kunst besitzen und sammeln kann nicht mehr sein, eine Person kauft ein Kunstwerk, sondern viele Personen investieren in den Künstler, in die Künstlerin und die Künstlerin stellt es dann wieder zur Verfügung online, damit wieder jeder drauf zugreifen kann. Also das ist so ähnlich, kann ich mir vorstellen, wie so Crowdfunding-Projekte. Viele Leute zahlen einen kleinen Betrag, damit eine große Sache entstehen kann, die dann wieder öffentlich im Internet verfügbar ist. Also das wäre sozusagen das Konzept, was vielleicht auch langfristig überleben kann, weil eben dieses Konzept von Besitzen in der digitalen Welt nicht mehr so leicht umzusetzen ist. Also das, auf das sich Sammler gerade nur gut verlassen können, wenn sie Skulpturen sammeln. Aber genau, weil ich glaube, es kann sein, dass der Kunstmarkt jetzt momentan nicht weiß, was er damit anfangen soll mit YouTube-Videos plötzlich. Erste Reaktion, wie in den letzten Jahrhunderten, ich will es besitzen. So, wie mache ich das? Nicht so einfach, beziehungsweise muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um da eine Lösung zu finden.
Wir haben vorhin als erster
Gibt es auch Beispiele für Kunstwerke, die vorher mal im Internet ausgestellt worden sind, die dann wer privat erworben hat und dann ist es vom Internet verschwunden, sozusagen in eine Privatsammlung verschwunden? Oder kennst du da Beispiele?
Nein, weil sie privat verschwunden sind. eher so dieses Beispiel mit Casey Rears, den man eben vorher besitzen hat dürfen und inzwischen ist er eben in einer Galerie verschwunden. Aber das ist eigentlich ja eher was in der Kunstgeschichte bisher schon, also was ja oft passiert, wenn je teurer ein Bild ist, desto teurer ist es, das auszustellen, weil die Versicherung so extrem hoch ist. Dann ist es lieber irgendwo in einem Archiv. Weil wenn das Kunstwerk ausgestellt ist, wenn es viele Leute sind, kann immer auch sehr viel passieren und den Wert schmälern.
So. Da wären wir jetzt bei dem Art-Retriever. Mhm. Vielleicht kannst du den herzeigen. Also ich finde es deshalb interessant, weil man dann vielleicht ein bisschen versteht, was ist Real-Time-Processing und Datenvisualisierung und eben auch, wie verknüpft sie eben genau das, also dieses Thema, das du jetzt angesprochen hast, mit digitaler Kunst. Also nur so, ich finde das echt spannend.
Ja, ich kann es kurz herzeigen. Ich überlege gerade, in welcher Form am besten. Ist es schon auf der Website? dann gehen wir lieber auf. Ja, wobei die Bilder beim Kepler-Salon sind ja davon, die kann man vielleicht schnell herzeigen dazu. Genau, also das ist jetzt zum Beispiel so ein Ausschnitt aus einem Picasso. Kann man den groß machen auch?
So, bitte.
Okay, machen wir es so. Das war die Arbeit in Ars Electronica. Das ist zum Beispiel der teuerste jemals verkaufte Picasso. Den findet man, wenn man bei Mutual Arts auf Top Artists geht und dann auf Picasso und dann nachschaut, was war das teuerste Bild, das er jemals verkauft hat. Man kann sich hier übrigens auch anschauen, also das ist jetzt bei Picasso nicht mehr relevant, aber bei lebenden Künstlern kann man sich hier anschauen, wie ist der Index des Künstlers, wird er nächstes Jahr mehr Geld verdienen? Also die Prognosen für die Bilder, die er nächstes Jahr produzieren wird, werden die jetzt irgendwie gut verkauft werden oder nicht? kann man sich da anschauen. Soll man in den investieren oder nicht? Ist hier die Frage. Genau, und da kann man eben schauen, was war jetzt das teuerste Bild. Und man könnte ja naiv sagen, Kunstwerke, die sehr teuer sind, also einen hohen Preis haben, müssen sehr gute Kunstwerke sein. Also wichtige Kunstwerke, die es wert sind, irgendwie ins kulturelle Gedächtnis überzugehen. Und bei dem Projekt ist es darum gegangen, ein Kunstwerk darzustellen, um durch alle Daten, die verfügbar sind. Also je mehr Daten, je mehr Verkaufsdaten, je öfter das Bild ausgestellt wurde, je öfter es in Museen gezeigt wurde, je öfter darüber gesprochen wurde, desto präsenter ist es für die Menschen. So. Und waren eben auch die Bilder unterschiedlich präsent in der Installation. Und um dann auf Datenvisualisierung zu kommen, diese ganzen Wörter, aus denen das Bild entstanden ist, sind von dieser Datenbank Mutual Arts, die eben auch versucht, alle Künstler zu sammeln, die jemals ausgestellt haben. Und daraus ist dann das Kunstwerk selbst entstanden durch diese Daten. Je mehr Daten da waren, desto mehr hat man vom Kunstwerk gesehen. So. Genau. Und
genau, was hast du gemacht, damit man dieses Bild
so. Es ist jetzt eine Zeit, um den Source Code herzuzeigen.
Einfach versucht, ganz einfach zu erklären.
Okay, das sind alle Wörter, die es über Jasper Jones zum Beispiel gibt in seiner Biografie, die online verfügbar ist. Und alle unter Preis vom teuersten Kunstwerk, das er verkauft hat. So, jetzt gibt es da so ein Tool, das erzeugt Word Clouds. Also eine Word Cloud ist einfach da unten sieht man ein paar Beispiele. Man gibt eine Form vor, Hintergrundfarben und sagt, ich möchte gern, dass alle Wörter, die ich zur Verfügung habe, in diesem Bild, also möglichst auf diesem Platz, also in dieser Form Platz haben und so einsortiert werden sollen. Und so habe ich das eben mit der Auflösung von dem Kunstwerk gemacht. Die Größe von dem Kunstwerk eingegeben, gesagt, okay, da müssen jetzt alle Wörter Platz haben. Und dann die Farben vom Kunstwerk dahinter gelegt. Und dann ist noch so eine Reihung entstanden, welche Wörter sollen besonders groß präsent sein. Zum Beispiel eben der Preis als größtes, der soll die ganze Fläche ausfüllen. Und der Rest soll eben dann nur so aufgefüllt werden, wie es möglich ist mit der Anzahl von Wörtern, die vorhanden sind. Wenn es weniger sind, weil das jetzt zum Beispiel nur eine Biografie mit 3 Absätzen wäre, weil der Künstler auch nie wirklich bekannt worden ist, dann würde man jetzt von diesem Jasper Jones Bild nur ein paar Pixel sehen.
Also du hast im Prinzip das so definiert, hast gesagt, okay, der Preis muss diese Größe haben, du hast es einfach, genauso wie wir das vorhin beim Kreis gesehen haben,
genau,
vorgegeben. Und hast die Daten, die ja dann im Internet vorhanden sind, sind dann automatisch da reingeflossen.
Genau, also da habe ich eine Datenbank an Wörtern für jedes Bild erstellt und dann dann gesagt, okay, ich hätte es gern visuell auf der Fläche. Mhm. Dann ist jedem Wort eine Position zugewiesen worden und dann ist noch dieses Bild wie in Photoshop so drüber gelegt worden. Also ursprünglich sind alle Bilder, ist der ganze Schriftzug weiß und dieses Bild ist dann drüber gelegt worden mit so einem Blending Mode, also dass eben nur auf den weißen Buchstaben das Bild zu sehen ist. Genau.
Und war das war ja dann, glaube ich, fast ein Jahr ausgestellt oder dreiviertel Jahr?
Es war.
Also relativ lang
war es ausgestellt.
War das dann statisch, dass man sagt, okay, man hat das jetzt
hat sie noch und noch aufgebaut.
Mit dem, was sie jetzt am Kunstmarkt zum Beispiel getan hätte. Wäre da jetzt das Bild mittlerweile um einen anderen Preis verkauft werden, hätte jemand eine Biografie geschrieben, die noch viel mehr Wörter hätte, hätte dann das Bild anders ausgesehen in diesem Zeitraum, während du das ausgestückt gehabt hast.
Das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich immer, bevor dieses Bild generiert worden ist, wieder live darauf zugegriffen worden, ob es schon neue Daten gibt. Dadurch ist es auch so entstanden, in dieser Installation sind dann immer wieder so ein kurzer Film darüber, der ist jetzt leider nicht besonders gut, aber dokumentiert zumindest, wie es ausgeschaut hat. Genau, das war bei der Ausstellung Timeout 02. Timeout 03 eröffnet übrigens nächste Woche im Ars Electronica Center. Oder? Übernächste? Nächste. Du weißt es. Genau, und das hat eben so langsam da, also Wort für Wort aufgebaut und ist dann abgelöst worden durch das nächst bessere Bild. Also es ist immer das, was laut internationalen Künstlerindex das nächst bessere Bild ist, ist als nächstes aufgetaucht. Und daneben war noch so ein kleiner Bildschirm, wo gezeigt worden ist, was eben die Prognosen sind für die Bilder dieses Künstlers. Also wie viel Geld man da 2015 jetzt zum Beispiel verdienen kann, wenn man in den investiert.
Okay. Gut. Ja, du hast dich schon länger gemeldet, also, bitte.
Mir drängt sich da eine vielleicht ein bisschen böse und überspitzte Frage auf. Oder zwei Fragen. Nehmen wir zum Beispiel den zitierten Herrn Pablo Picasso. Der hat, um den modernen Slang zu verwenden, noch real und nicht virtuell Pixel auf den Bildschirm gebracht. Klassisch übersetzt, er hat Farbkleckse auf die Leinwand. Wenn er uns jetzt, anstatt das real zu machen, eine Anleitung geschrieben hätte, wie er sich fühlt, wenn er das macht, oder wie man dieses Bild malen sollte, dann werden uns wahrscheinlich diese Bilder als Text, aber nicht als Realität überliefert. Oder stellen wir uns vor, Leonardo da Vinci hätte seine Mona Lisa als Text hinterlassen. Mhm. Und es gäbe keine Anleitung, diesen Text in das reale Bild zu übersetzen. Das waren noch klassische Maler. Und so wie Sie das jetzt gesagt haben, sind die modernen Künstler dann eigentlich Schriftsteller oder Programmierer? Kann man das noch als... Das Bild sehen wir, das ist real. Das haben wir aber der Maschine zu verdanken. Und das Original ist dann irgendwo der Quelltext. In welchem Programm, in welcher Programmiersprache auch immer. Und da entsteht in meinem Gehirn, in meinem etwas alten Gehirn, noch ein gewisser Zwiespalt. Und ich würde Sie bitten, dass Sie mir den irgendwie auflösen können. Das war immer die eine Frage, aber bitte jetzt ist an Ihnen das Wort.
Ich kann nur sagen, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, um digitale Kunst zu machen, so wie es die bei Picasso auch gegeben hat. Also wenn Sie sagen, hätte Picasso das Bild niedergeschrieben, dann wäre es jetzt ein Manuskript. Das wäre auch ein Kunstwerk sozusagen, also eine andere Form davon. Und so gibt es eben auch, also so wie digitale Kunst jetzt, denn nur Programmierung ist, also es ist der Film genauso, es sind Installationen mit Elektronik genauso digitale Kunst, wenn sie irgendwie im Zusammenhang mit dem Digitalen entstanden sind. Also ich glaube, was gerade passiert ist einfach, oder was laufend passiert, dass sich der Begriff von Kunst nochmal erweitert mit neuen Methoden, digitalen Methoden. Also mehr kann ich darauf gar nicht sagen. Also weil Sie haben es ja eigentlich selbst auch schon gesagt, dass es eben der Picasso hat sich eben dazu entschieden zu malen. Und nicht jetzt die Bilder niederzuschreiben.
Wenn der Picasso das nur aufgeschrieben hätte, dann würden uns wahrscheinlich einige Aha-Erlebnisse, oder bei Da Vinci würde uns eben die reale Mona Lisa vermutlich fehlen. Mhm. Weil es damals eben dieses technische Hilfsmittel des Computers nicht gegeben hat. Aber bitte, meine erste Frage war überspitzt formuliert. Die zweite Frage, da gab es einmal vor einigen Jahren den Hype von diesen fraktalen und nichtlinearen, also reinen mathematischen Gebilden, wo man eine einfache Formel, eine einfache mathematische Funktion, die man so in drei Sekunden hinschreiben konnte, in den Computer eingegeben hat und der hat dann wunderschöne Gebilde gezeichnet. Ist das auch Kunst?
Fragen Sie mich jetzt, ob das Kunst ist?
Ja. Sie sind für mich die Experte.
Oh.
Ich bin nur der Techniker und Naturwissenschaftler.
Ja, ich freue mich, dass in Frage gestellt wird, was Kunst ist an diesem Art. Aber ich kann darauf auch nichts sagen. Was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht, dass diese Fraktale zu früh da waren. Dass man sich da irgendwie nicht vorstellen hat können, dass digitale Bilder Kunst sein können, wie die Fraktale entstanden sind, war es halt eher nur visualisierte Mathematik. Aber dieses Kunstsystem rundherum noch nicht da, das es irgendwie dann geschnappt hat und präsentiert hat und als Kunstwerk hergezeigt hat sozusagen.
Das darf ich vielleicht noch einen Diskussionsbeitrag dazu liefern? Das Künstlerische daran ist, das ist in 2 Sekunden hingeschrieben. Ja? Y ist gleich 0,3 mal x hoch 3 plus 1. Und das wird 100-millionenfach iteriert.
Dürfte ich Sie bitten, ganz kurz
das Mikrofon ist die ganze zu nehmen,
durchaus einzusteigen?
Grundsätzlich geht es ja darum, halt sozusagen die passenden Parameter zu finden. Das heißt sozusagen, so lange x ist gleich y hoch 3 und so weiter zu schreiben, bis es irgendwie ästhetisch gut ausschaut zum Beispiel. Und darin liegt dann sozusagen die Kunst.
Das ist reines Probieren.
Nicht nur, also es gibt schon bestimmte Verhaltensweisen von den Sachen, aber wenn man Mathematiker ist, kann man sozusagen an gewisse Sachen ableiten und es gibt da tatsächlich auch Künstler in dem Gebiet, die das machen und die wirklich sehr ästhetisch ansprechende Kunstwerke zustande bringen.
Aber da geht es ja dann in erster Linie darum, dass dieses Produkt zählt dann. Also schaut es gut aus, spricht mir das an, berührt mir das in irgendeiner Weise, wie das halt Kunst macht und weniger, wie es entstanden ist. Ist es eine einfache Formel oder eine komplizierte Formel, sondern was macht das Bild mit mir? Also so würde ich das jetzt verstehen. So wie halt der Picasso, wo es mir auch egal ist, ob das jetzt schwierig war, diesen Kreis zeichnen oder einfach, aber irgendwas berührt mich an diesem Bild.
Oder ist es? Eine bestimmte Wirkung.
Ja. Also geht es so auch um diese Wirkung? Also es ist eher so eine Frage, ist das jetzt?
Ich würde sagen, ja. Also Programmiererperspektive.
Okay. Danke. Jetzt haben wir da eine Wortmeldung und dann da hinten.
Ja, meine Frage schließt da eigentlich ziemlich schön an. Und zwar wollte ich auch fragen, es geht eben jetzt sehr stark darum, gerade wie entsteht diese Kunst? Und einerseits eben schließt sich mir dann die Frage an, was ist jetzt die digitale Kunst, über die wir reden? Ist das definiert dadurch, dass das dann auf einem Bildschirm präsentiert wird? Ist es definiert dadurch, wie das entstanden ist? Das heißt, wenn jetzt Mona Lisa, die exakt gleich aussieht, ursprünglich auf einem Computer entstanden wäre und dann ausgedruckt worden wäre, ist da irgendwie ein Unterschied, wenn irgendwie das die Idee, wie die ausschauen soll und dieses Ausprobieren, das man natürlich auch mit einem Pinsel machen kann, dass man auf einen genauen richtigen Hautfarbton kommt oder am Computer, das ist für mich ein anderes Werkzeug dafür. Auf der anderen Seite ist irgendwie der Unterschied zum Digitalen, irgendwie man hat die Interaktivität und man kann irgendwie ein Bewegtbild machen. Was ist da die digitale Kunst? Wie wird das definiert oder üblicherweise definiert?
Also was macht Kunst digital oder aus? Da gibt es natürlich, da fällt mir gleich als erstes dazu ein, dass alles, was momentan, auch wenn es jetzt ein Gemälde ist, ein gezeichnetes Bild, das jetzt in dem Zeitgeist, im digitalen Zeitalter entstanden ist, dann ist es schon irgendwie digital, weil es das Digitale braucht hat, um entstehen zu können. Kleines Beispiel dazu, da gibt es Adi Wagenknecht, eine Künstlerin, die Google Maps durchsucht hat, schöne Bilder auf Google Maps gefunden hat und die dann als Malerei nachgemalt hat. So, ein bisschen scrollen, das ist schon Zeit her. Ich habe leider den Titel vergessen, darum muss ich jetzt ein bisschen suchen. Das genau, also hier sieht man es, wie es gehängt ist. Also man sieht hier dieses Bild, sie hat das Bild gemalt. Also eigentlich hat sie es malen lassen. Sie hat in China den Auftrag an einen Auftragsmaler gesendet, um dieses Bild malen zu lassen. Und hat eben dafür einen Ausschnitt ausgewählt aus Google Maps. Und man sieht eben zum Beispiel diese Google Maps Ästhetik, also der Mann, dass der verpixelt ist. Und dieser Ausschnitt, da unten die kleine Karte rechts im Eck. Schauen wir mal ein bisschen besser. Also das ist eben eindeutig dieses Fenster, das man kennt, also sogar mit diesem kleinen Kompass und dem X-Zeichen und so, ist alles eben gemalt. Und das ist aber trotzdem ein Landschaftsgemälde, das aber ohne Digitales nicht existieren hätte können. Also es braucht das Digitale, damit es überhaupt entstehen kann. Also so vielleicht, der Computer ist vielleicht gar nicht notwendig. Er war notwendig, es ist notwendig, dass es ihn gibt zur Entstehung von dem Werk, aber für das Werk selber, das existiert halt komplett ohne Bildschirm.
Definierst du das jetzt als Digitalkunst?
Es ist Es ist auch Ich würde den ganzen Prozess, dieses Aussuchen über Google Maps, dieses Zeichnen lassen, dieses Outsourcen nach China, dieses Bild zurückbekommen, als Prozess im, als digitales Kunstwerk bezeichnen, weil es nicht möglich wäre ohne.
Die Frage, wofür ist es wichtig, das zu definieren? Wofür ist es wichtig, das zu definieren? Ist das jetzt digitale Kunst oder nicht?
Also genau.
Letztendlich, glaube ich, geht es immer darum, eben Kunst muss irgendwas mit mir machen, in irgendeiner Form. Und welcher Medium das ist, ob das digital ist oder nicht, also das ist für mich dann schon sehr, ja, sehr theoretische Diskurs eigentlich letztendlich. Ist es soweit abgeschlossen oder gibt es noch eine Frage, weil dann würde ich bitten?
Mir stellt sich jetzt die Frage, diese digitalen Kunstwerke, wie dieses animierte GIF, braucht ja immer eine technische Plattform, die dieses GIF wiedergeben kann. Jetzt sind aber oft auch schon Formate, die dann von neueren Computern nicht mehr unterstützt werden, so wie Flash-Videos, die aussterben. Ist das jetzt dann Aufgabe des Künstlers, das Werk technisch anzupassen, oder ist das halt dann einfach mit der Technologie dann gestorben und nicht mehr ansehbar, oder wird es da in Zukunft die Aufgabe der Restauratoren sein, dafür zu sorgen, dass man das weiter sieht, oder wie kann das funktionieren?
Sie lachen, aber es gibt digitale Restauratoren schon seit 1996. es gibt, also es ist genau die Frage eben, was passiert, genau, das ist eine wichtige Frage, wenn es darum geht, diese Kunst jetzt zu archivieren. Man müsste eigentlich ständig die Plattform updaten, damit man sich das wieder mal anschauen kann. Vor dem Problem stehen eh schon einige Museen. Allen voran gibt es eben Rhizome, die sie zur Aufgabe gestellt haben, diese gesamte digitale Kunst zu sammeln. Alles, was sie jetzt angefangen haben in den 90er Jahren aufzubauen, alle Rechner, sind eben extrem veraltet. Und drum wird gerade bei Rhizome an einem Tool gearbeitet, das jeden Zustand eines Werks wiedergeben kann auf der aktuellsten Maschine. Also es ist dann, das ist auch die Frage, ist es dann nur echt, wenn ich mir diesen das Windows 95 emulieren muss auf meinem neuen Rechner, damit ich es überhaupt anschauen kann. Aber irgendwie versucht man eben, das so sinngemäß wie möglich wiederzugeben. Zum Beispiel arbeiten die gerade an dem Projekt Web Enact, die versucht, das Internet zu jedem Zeitpunkt, zu dem es schon bestanden ist, für jede Person, die sich zu dem Zeitpunkt angeschaut haben, zu speichern. Also ich könnte zum Beispiel, das ist eben irgendwie momentan notwendig, weil zum Beispiel gab es diese Performance letztes Jahr, Amalia Ullmann, also ist jetzt nur eine Projektbeschreibung kurz, aber warum, erzähle ich gleich. Amalia Ullmann ist eine Künstlerin, die irgendwann einfach angefangen hat, alle ihre Social-Network-Kanäle dafür zu nutzen, ein zweites Bild ihrer selbst zu erzeugen. Also sie hat auf einmal auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, wo normal Bilder gepostet werden, hat sie einfach eine so eine püppchenartige Version von sich selbst irgendwie versucht zu erzeugen. Das ist über 4 Monate gegangen. Sie hat nur mehr dort auf diesen Plattformen in ihrem Alter Ego geschrieben. Und es so weit gegangen ist, dass sie irgendwie, dass jeder geglaubt hat, dass sie eine Brustoperation gehabt hat, dass sie sich ihre Lippen aufgespritzt hat, dass sie jetzt irgendwie so püppchenmäßig ausschaut. Und erst nach 4 Monaten ist sie wieder öffentlich aufgetreten und alle waren verwundert, weil das gar nicht passiert ist. Weil sie das Ganze eben so gestaged hat. Also das ist einfach auf Social Media so passiert und man glaubt eben, was die Leute posten, ist normalerweise die Wahrheit. Und dadurch glaubt man, nimmt mir das ab, dass sie jetzt eine Brustvergrößerung gehabt hat und jetzt der Püppchen ist und nicht mehr die reflektierte Künstlerin von vor einem halben Jahr. Und jetzt war natürlich die Frage, wie kann man jetzt diese Performance eigentlich, die da online passiert ist, wieder ins Leben rufen. Also wie kann man die im Nachhinein wieder zugänglich machen? Und das ist auch das erste Projekt, das dieses Web Reenact von Rhizome gerade versucht fassbar zu machen. Also jeder hat dieses Projekt anders wahrgenommen. Ich habe einen Facebook-Account, ich habe ab und zu auf ihr Facebook-Profil geschaut und habe eben gesehen, was sie da gerade tut. Das heißt, um für mich jetzt das wieder nachvollziehbar zu machen, was ich da erlebt habe, müsste man eigentlich sozusagen mein ganzes Internetumfeld, das ich gehabt habe zu dem Zeitpunkt, gespeichert haben und wieder aufrufen können. Weil wie wird man diese Experience, also wie wird man das sonst dokumentieren können, was da passiert ist mit der über 4 Monate hinweg? Und das nur als Beispiel, dass es eben für die angesprochene Möglichkeit, also wie man so digitale Kunst bewahrt, wie man sie dokumentiert, aber auch wieder zugänglich macht, dass es eben nur einige Probleme abwirft, eben gerade wenn es darum geht, dass ein bestimmtes Umfeld im Internet notwendig war, um die zu erfahren, die nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeben war.
Ja. Ja. ja, vielleicht eine Frage von mir. Wie schaut das so da aus, der globale Kunstmarkt für digitale Kunst? Also ich würde jetzt einmal behaupten, Linz ist vielleicht nicht der Hotspot für klassische Kunst. Bitte nicht steinigen, aber natürlich gibt es eine Kunstuni und es gibt Museen, aber es gibt doch bedeutendere Städte im Bereich Kunst. Im Bereich digitale Kunst ist Linz, denke ich, zumindest relativ weit mit dem AEC, ja, mit dem OK. Und es gibt da in der Ausbildung schon den Bereich digitale Kunst an der Kunstuni. Das ist jetzt die Frage, entsteht das jetzt an den gleichen Orten, wo ohnehin schon der Kunstmarkt oder Kunst sehr etabliert ist, oder an anderen Orten, oder ist es sehr unterschiedlich? Also wie schaut denn das so aus weltweit?
Meine erste Antwort, wenn man es verorten müsste, wäre, es entsteht im virtuellen Raum, also, der ja nicht unbedingt verortet werden müsste. Ja. Also viele Digitalkünstler schreiben halt schon so als arbeitet also oder aus bei Land oder so im Internet. Also so
Ich sage gar nicht mehr, ich bin aus, weiß ich nicht, Timbuktu.
Sondern ich bin aus Neuland. Nein, aus dem, ja genau, arbeiten im Internet. Also so diese Entkopplung vom realen Ort einerseits. Andererseits ist mir noch aufgefallen, also gerade jetzt durch die Arbeit beim Node Festival auch, dass bisher hat es jetzt so einzelne Institutionen gegeben, die sich so als Randinstitution irgendwie mit diesem Bereich der Kunst beschäftigt haben. Also sowas wie als Elektroniker sind, da gibt es nicht überall, das ist ja eher was Einzigartiges. Und jetzt wird es aber sehr dezentral, also entstehen halt immer wieder und immer mehr Institutionen und Festivals und Konferenzen oder Happenings oder alle möglichen Arten von alle möglichen Arten von Leuten, die sich mit beschäftigen mit digitaler Kunst. Also zum Beispiel jetzt auch dieses Node Festival ist eines von vielen kleinen Festivals, die das eben als Hauptthema haben. Also dadurch merkt man vielleicht auch, man hat nicht mehr diese eine riesige Institution, sondern viele kleine, die Teilbereiche davon abdecken. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt jetzt einen speziellen Hotspot. Wenn es einen gäbe, dann wäre das mit Sicherheit New York, weil wenn man es vor Ort misst, weil die dort die höchste Konzentration an Institutionen haben, die sich damit beschäftigen und das zum Thema machen und vorantreiben und auch viel innovative Ideen haben, wie man digitale Kunst vermitteln kann, wie man es ausstellen kann und ob man es überhaupt ausstellen soll.
Okay. Das heißt aber, es entsteht eigentlich was Neues. Das sind neue Institutionen, die andere Leute ins Leben rufen. Kann man das so sagen? Mhm.
Das auf jeden Fall, also so neu, weil man eben auch umdenken, weil das Umdenken auch da ist, wie man eben mit dieser digitalen Kunst jetzt umgeht, wenn man sie an viele Leute bringen möchte. Weil einerseits hat man es natürlich im Web verfügbar, für jeden Einzelnen, und da ist natürlich auch irrsinnig inflationär, weil so viel auf einen eintrifft. Und was eben jetzt gerade passiert, was ich auch sage, die Institutionalisierung vom Internet, es gibt verschiedenste Seiten, also es gibt schon die Möglichkeit, also dass das Internet kuratiert wird sozusagen, und dadurch entstehen dann Ausstellungen oder Blogs oder gefeaturete Projekte sozusagen, die dann herausstechen. Zum Beispiel dieses Vimeo Stuff Pick, würde ich das Beispiel nehmen. Also Vimeo ist ja so ähnlich wie YouTube, eine Plattform für künstlerische Videos, wo man auch auf die Qualität Wert legt, in der man sich anschauen kann. Und Vimeo ist halt auch schon voll von irrsinnig vielen guten künstlerischen Arbeiten, und seit ein paar Jahren gibt es jetzt das Vimeo Stuff Pick, wo das ist sozusagen das kuratierte Vimeo, wo ausgesucht wird, welches Kunstwerk ist jetzt wirklich wert, gesehen zu werden. Und das ist jetzt und dieses eine Kunstwerk dieses eine Video jeden Tag ist dann sozusagen das Video des Tages, und das ist eben von Vimeo, und die müssen es ja wissen, weil die ganze Arbeit entsteht ja innerhalb von ihren Rahmenbedingungen, ist das Beste sozusagen. Also es entsteht schon wieder so.
Wie definiert das Beste? Also wie entsteht
Ist es ein Algorithmus, der das berechnet?
Das nicht, also es sind einfach Leute, so wie die Aufgabe von Kuratoren und Kuratorinnen.
Also das Museum. Sind schon nur Menschen, die das aufgrund ästhetischer oder sonst irgendwelche, genau. Ja, aber es könnte ja anders sein. Ja. Also es könnte ja sein, dass ich sage, okay, irgendwelche Faktoren, wie oft wurde aufgerufen und also da kann ich ja bestimmte Faktoren hinterlegen und so.
Nein, also so das versuchen auch Ordnung ins Chaos zu bringen und die besten Werke sozusagen, so die besten Arbeiten in den Vordergrund zu rücken, damit man eben in diesen riesigen Wahnsinn an Content, der online verfügbar ist, wieder sich darauf verlassen kann, es gibt so einen roten Faden, dem man folgen kann. So.
Gibt es schon reale Museen für digitale Kunst, also abseits des Webs, Orte in New York, wo ich in einer Galerie oder in einem Museum einige, gibt es das sozusagen reale Häuser?
Wenn Sie jetzt New York ansprechen, da fällt mir eben zuerst eben wieder Rhizome ein und iBeam und das New Museum. New Museum sagt eben der Name schon, versucht eben neu zu sein, innovativ zu sein und Plattformen zu finden für diese Art von Kunst. Und die haben aber irgendwie beschlossen, dass es keinen Sinn macht, die Kunst in ihrem Museum auszustellen. Es ist ein Museum, aber die Kunst ist nicht dort. Weil man vor Ort ist das, was normalerweise in einer Ausstellung, wenn es eine gute Ausstellung ist, hoffentlich auch ist, nämlich die Menschen, die sich darüber unterhalten und darüber diskutieren. Also man geht davon aus, die Leute haben die Arbeit sowieso schon irgendwo im Internet gesehen, trifft sie aber vor Ort und spricht drüber. Also das, was weil es sozusagen keinen Sinn macht, das jetzt zu einem natürlichen Habitat online zu entziehen, damit man es aufhängen kann auf eine Wand, sondern man sagt halt, okay, die nächste Ausstellung sozusagen beschäftigt sich mit dem, folgende Künstler werden gezeigt, dann geht man aber davon aus, schaut euch ihr einfach die Profile, also diese Portfolios der Künstler an und dann treffen wir uns und diskutieren die. Also die Ausstellung ist nicht mehr im Raum, also im Ausstellungsraum vorhanden.
Ganz kurz, das fordert aber dann extrem viel vom Kunstkonsumenten. Mhm. Also da kann ich nicht einfach sagen, super, jetzt habe ich noch schön Zeit, ich gehe noch schön rein und schaue mir das an, sondern da muss ich mich ja vorbereiten und dann anderen echt auseinandersetzen und nicht nur geschwind so. Damit ich da was damit tun kann.
Das ist ja eigentlich eine Wunschvorstellung für jeden Künstler, sozusagen.
Total ideal,
dass also wirklich ein Diskurs stattfindet.
Ja, das denke ich mal, aber ich denke, der Großteil der Kunstkonsumenten wird eher weniger unterstehen.
Nein, ich würde sagen, das findet dann halt eher so als Event statt. Man sagt jetzt, es wird gesprochen, Gesprächsrunde über irgendwie Künstler ist da, spricht über die Arbeiten. Also so eher, also dass es komplett entkoppelt ist vom Museum. Also das Museum ist kein Ausstellungsort mehr im Sinn von real ausgestellt, sondern mehr Diskussionsplattform, wo man sie trifft und was trinkt wahrscheinlich, weil sonst würden Eröffnungen nur halb so gut funktionieren.
Okay.
Gut. Aber versicherungstechnisch würde so eine Ausstellung ja Sinn machen, ja, weil wenn viele Werke nicht gezeigt werden und im Archiv bleiben, weil es zu teuer ist, sie auszustellen, hat man die Werke im Keller auf dem Server und was kaputt werden kann, ist ein Monitor. Also
ich glaube, dass das auch ein sehr großer Aufwand ist, diese Kunstwerke zu sammeln und zu versuchen, immer eben am aktuellsten Stand zu halten. Also dieses Archiv verlagert sich einfach auf eine Serverfarm sozusagen, wo die Kunst dann dieses Jahrhunderts gelagert ist, zum Beispiel.
Ja, vielleicht noch abschließend die Frage. Wir haben ja da gesehen, ja, dass da Leute sammeln, ersteigern, teilweise auch wirklich schon hohe Preise, also ich denke, ja, so 10.000 bis 50.000 Euro, das ist jetzt nicht mehr so, geschwind einmal diese 3-Euro-Dinger, ja, da kann ich einmal. Sind das die gleichen Leute, die auch in traditionelle Kunst investieren, oder sind das auch ganz andere, die sich da engagieren? Kann man das sagen?
Also ich glaube, dass die in traditionelle Kunst investieren, jetzt einmal irgendwie, die fragen sich vielleicht momentan nur, was ist das? So. Mhm. Also die sind dann vielleicht nicht so weit, dass sie sagen, okay, jetzt kaufe ich meine Kunst auf dem Kunst-Ebay und besitze dann ein YouTube-Video, sondern es ist halt jetzt dieser Prozess, wo immer in Frage gestellt wird, ja, und wer kümmert sich darum, wenn der Rechner nicht mehr aktuell ist, oder wer kümmert sich darum, dass die Software rennt auf jeder von meinen Maschinen, die ich da jetzt habe. Und es gibt halt sicher neue, also da gibt es natürlich auch Statistiken dazu, die ja zum Beispiel sagen, dass gerade jüngere Leute, dass viel mehr Leute Kunst sammeln anfangen, was jetzt bei so Sachen wie Sedition, wo man um 16 Euro an dem ihr einen Hörst haben kann zum Beispiel, gar nicht so verwunderlich ist. Und so eine Art neue Sammlergeneration, die größer ist und auch mehr nach diesem Konzept. Ich besitze jetzt nicht ein Kunstwerk, sondern ich habe investiert, um einen Teil davon wieder zurückzukriegen. Mhm. Also das ist so die neue Sammlergeneration, die vielleicht dadurch entsteht.
Also mit auch ganz anderen Motiven Kunst zu sammeln, nicht um Geld anzulegen und dann
vielleicht... Nein, das widerspricht sich, glaube ich, auch gar nicht. Das zeigt übrigens auch Sedition sehr gut. Einerseits kann man auf Sedition eben zum Beispiel einen Damien Hirst um 16 Euro kaufen und man kann ihn aber auch dann gleich wieder verkaufen. Also die bieten das schon an, dass man dieses Gift dann auch gleich wieder, sobald man es mal besitzt, wieder auf den Markt schmeißt und sagt, okay, ich verkaufe es euch jetzt um 18 Euro zurück. Und dann gibt es eben da dieses Trade und also man kann auch nach wie vor super Geld damit verdienen. Momentan noch, ja.
Momentan, ja. Okay. Gibt es noch Fragen, Beiträge, Gedanken dazu, zu diesem ziemlich riesigen Thema, das wir da heute schon besprochen haben?
Ein bisschen einen irren Touch. Das Ganze.
Danke für das Feedback. Nein, also auf jeden Fall bin ich derselben Meinung.
Sie haben über den Van Gogh gelacht und Sie haben über den Pablo Picasso gelacht am Anfang und heute sind die unschätzbar teuer und möglicherweise werden Leute, die da allzu skeptisch sind, von einer Welle überrollt, die sie so nicht ahnen konnten. Aber über die Zukunft kann man bekanntlich nur spekulieren.
Da gibt es noch einen Beitrag.
Zu der Plattform, die wir ganz am Schluss gesehen haben, wo man um 16 Euro das Bild kauft und dann wieder verkauft, da ist ja limitiert die Anzahl, wie viel verkauft werden. Das
genau.
Heißt, da könnte ich jetzt hingehen, mir das kaufen, gehe davon aus, das haben jetzt 500 andere Menschen auch gekauft, kann es ausdrucken lassen im nächsten Copyshop und mir zu Hause aufhängen.
Mhm.
Und habe halt den Vorteil, im Gegensatz zu, wenn ich beim Ikea kaufe, dass nicht tausende Leute haben, sondern nur 500. Ist das vielleicht irgendwie sowas in die Richtung, wo das irgendwie weiterhin gehen
soll? Aber es ist ja doch eindeutig, das Angebot wird geschmälert, indem man einfach eine limitierte Anzahl setzt, eine willkürliche Nummer, um eben Leute, die potenziellen Käufer zu sagen, ich muss das haben, damit diese 10.000 nicht weg sind. Also es ist... Es ist ein JPEG, also einfach ein Foto, das nie, ein Bild, das ist nie im realen Raum, das nie irgendwo ausgedruckt war, sondern das in dem Fall für diese Seite neu gemacht worden ist.
Aber wir haben ja gerade das Bild da im Browser gesehen. Das heißt, so wie es der Kollege gerade gesagt hat, stimmt es eigentlich auch nicht, weil ich kann ja einfach das vom Browser ausdrucken. Dann habe ich es zwar in einem schlechten Format, aber habe es genauso
genau, ausdruckt. Und davon kann die eigentlich auch niemand abhalten. Aber was du nicht hast, und das ist das Besondere, du hast kein Certificate of Authenticity.
Naja, wenn man das jetzt auf 2x3 Meter drucken will, dann muss ich schon kaufen, weil da bringt mir das im Bildschirm jetzt da nichts.
Ja, und du kannst das Zertifikat damit ausdrucken, weil das ist das Einzige, was du wirklich hast.
Naja, nicht unbedingt. Sonst komme ich
genau,
nicht
zu dem 2x3
Meter großen Ausdruck von dem, wenn ich es nicht kaufe.
Ja. Die Idee gibt es auch schon, dann wieder eine limitierte Edition eines Bildes aus einer limitierten Edition zu machen und dann wieder 16 Euro dafür zu verlangen.
Aber man kann natürlich auch den Picasso am Kopierer legen und vervielfältigen. Das ist
genau.
Ein neues Problem.
Genau, ja. Genau. Ja, genau, die habe ich auch schon gesehen. Das sind so iPad-Skizzen von David Hockney. Ja. Das kann man machen, wenn man einen Namen hat.
Okay.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Abschluss. Was ich gerne noch von dir wissen möchte, was sind denn so deine künstlerischen Projekte, mit denen du dich gerade beschäftigst oder in Zukunft beschäftigst? Was machst du so oder hast vor zu tun?
Das ist eine sehr gute Frage, weil weil nämlich am Mittwoch eine kleine Ausstellung eröffnet auf der Kunstuni in Linz, also da am Hauptplatz. Und ich weiß noch nicht, was dort ausgestellt werden wird, denn die Liste der Künstler, die dort ausgestellt werden, wird automatisch generiert vor Ort. Also das Projekt heißt, beziehungsweise der Kurator oder die Kuratorin dieser Arbeit, dieser Ausstellung ist EXI und EXI ist ein Algorithmus. EXI wird gefüttert mit den 40.000 Künstlerprofilen auf Azi. Und alle diese Künstlerprofile auf Azi sind miteinander verwandt. Also zum Beispiel klicke ich da jetzt auf einen Künstler. Was hätten wir da jetzt? Zum Beispiel. Ich klicke auf einen Künstler, hoffe, dass der mit jemand anderem verwandt ist. Und dann kann ich mir anschauen, inwieweit sind die miteinander verwandt. Zum Beispiel hat dieser Künstler jetzt verschiedene related artists, also die anscheinend ähnliche Kunstwerke produzieren wie er selbst. Und das wird eben von einem Algorithmus berechnet. Da gibt es so verschiedene Charakteristiken, die werden eingegeben und dadurch wird dann berechnet, wie verwandt ist dieser Künstler mit einem anderen. Da gibt es dann zum Beispiel so Tags wie Skandinavia. Okay, der Künstler ist aus Schweden zum Beispiel, dann ist eben dann ein anderer Künstler, der auch aus Schweden ist, wahrscheinlich produziert er ähnliche Kunst. Zusätzlich dazu produziert der arbeitet Grids, also mit Gittern. Das heißt, Künstler, die Gitter verwenden in ihren Bildern, produzieren wahrscheinlich ähnliche Kunst. Abstrakte Malerei, visuelle Wahrnehmung, also das sind eben so diese Tags, die hier stehen, die diesen Künstler mit anderen vernetzen. So, wenn ich jetzt auf dem ersten Künstlerprofil bin, dann kommt das nächste, was dann reinkommt als erster verwandter Künstler, ist wahrscheinlich einer, der irgendwie am besten aufgrund von all diesen Kategorien dazu passt. Und was dann am Mittwoch passiert ist, man geht in einen leeren Ausstellungsraum, dann steht da auf einem Bildschirm Curate New Exhibition, also kuratiere mir bitte eine neue Ausstellung. Und wenn man dann den Knopf drückt, dann erscheinen 12 Bilder, die laut dem Kurator EXI verwandt sind miteinander. Dazu kriegt man dann auch noch einen Saaltext und einen Titel für die Ausstellung und das Ganze soll, wenn es dann marktfähig ist, ein Service sein für Kuratoren und Kuratorinnen, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Genau. Man braucht keine Daten eingeben, das macht der Algorithmus schon. Also man braucht, der spuckt halt dann, also von diesen 40.000 Künstlerprofilen fängt er bei einem an und sucht die 12 verwandtesten Kunstwerke zu diesem Kunstwerk und präsentiert die dann vor Ort. Wenn einem die Ausstellung nicht gefällt, kann man eher weiterklicken, dann entsteht eine neue.
Also man hat schon die Möglichkeit einzugeben.
Ne, das ist nur eher willkürlich. Also wenn das System dann ein bisschen weit ausgearbeitet ist,
Enter-Taste.
Kann man dann auch einzelne also Charakteristik zum Beispiel, okay, ich stelle mir jetzt so Anwendungsfall, okay, ich bin jetzt eine Kuratorin in einem Museum, oh Gott, ich habe in 2 Wochen Ausstellungseröffnung. Ich muss eine Ausstellung machen zum Thema Porträtmalerei in der Renaissance aus den Niederlanden. Dann kann ich die 3 Begriffe da reinfüttern und es kommen 12 Bilder zurück, die am besten zu meinen Stichworten passen.
Ja, alles klar. Also das ist in 2 Tagen?
Das ist, genau. Mittwochabend um 8 an der Kunstuni kann die erste Ausstellung automatisch generiert werden.
Kann man das dann selber mal ausprobieren, wie sich das anfühlt?
Genau, dazu gibt es übrigens schon eine Facebook-Seite, auf der schon kleine Mini-Ausstellungen stattfinden. Also ganz nach dem Motto, if you like that artwork, you might also like this one. Also so ähnlich wie eBay und Amazon arbeiten. Und dann sind eben, also da sieht man jetzt nur anhand von 2 Beispielen immer, wie sind die Bilder miteinander verwandt.
Genau. Okay, also die Möglichkeit, sich das einmal wirklich anzuschauen, wie sowas funktioniert. Und in Linz gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, sich mit digitaler Kunst zu beschäftigen. Müssen Sie es jetzt haben? Also bei mir ist jetzt, ich habe da jetzt mehr Hintergrund und kann das noch kann das noch anders wahrnehmen. Bevor ich abschließe, möchte ich noch die nächsten Veranstaltungen des Kepler Salon ankündigen. Nächsten Montag beschäftigen wir uns mit dem unfassbaren Klang. Es gibt 3 Beiträge zur Archäologie der Töne. Kommen wird Jakob Ullmann, Komponist, Autor und Musiktheoretiker hier in den Salon. Und eine Woche später geht es um Österreichs langen Weg zum European Southern Observatory. Da wird der Astronom Hans-Michael Meitzen Gast sein und über diesen langen Weg zu diesem Observatorium berichten. Ja, ich bedanke mich mal für dich, für diese weite Reise durch die digitale Kunst und den Kunstmarkt, den du uns geführt hast, für diese wirklich sehr lebendige und interessante Diskussion, die wir hier geführt haben, bei Ihnen an allen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir haben noch bis 22 Uhr geöffnet. Die Rosi wird auch noch da sein. Also es gibt noch Möglichkeit, dass Sie jetzt noch bei einem Glas Wein oder einem Glas Bier oder bei einem Hollersaft oder was auch immer Sie gerne trinken, weiterzuführen. Ja, danke fürs Kommen und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Ja, danke.